Sie hören Oldenburg 1. Es folgt die Sendung Bücherwelten. Verantwortlich ist Thomas Kleinspiel.
Bücherwelten. Das Büchermagazin für Oldenburg und die Region. Hallo und guten Abend. Zu den Bücherwelten begrüßt Sie Thomas Kleinspiel. Mit einigem Erstaunen und sehr viel Neugierde bin ich meinem heutigen Gast begegnet, denn er schafft es offensichtlich, verschiedene Berufe und Tätigkeiten, die sich eigentlich beißen könnten oder sogar müssten, unter einen Hut zu bringen. Der Musikwissenschaftler, Journalist und, was uns heute besonders interessiert, Autor Andreas van Hoven lebt und arbeitet in Oldenburg und hat bisher 3 Romane geschrieben und gerade eine Sammlung von Erzählungen herausgebracht. Über dem Sezilienpark heißt sie. Darüber wollen wir in der heutigen Sendung sprechen und auch einen Auszug aus einer Erzählung hören. Und die Musikfarbe wird heute vor allem vom Jazz geprägt. Und hier ist schon mal der frühe Stan Getz aus den 50er Jahren mit ein wenig Rauschen.
Thank you.
Sie hören die Bücherwelten auf Oldenburg 1. Zu Gast ist heute der Oldenburger Autor Andreas van Hoven. Um seine Bücher und vor allem seinen jüngsten Erzählband soll es heute gehen. Zu Anfang des Gesprächs wollte ich aber wissen, wie seine Ausbildung als Musikwissenschaftler, die er mit einer Promotion abgeschlossen hat, seine Tätigkeit als Büroleiter eines Oldenburger Bundestagsabgeordneten und schließlich seine Passion als Schriftsteller in einer Person zusammenpassen.
Die Frage ist mir in der Form so konsequent noch nicht gestellt worden. Es hat sich ergeben. Es hat sich ergeben, dass verschiedene Anlagen, die, glaube ich, viele Menschen mit sich herumtragen und mit denen man auch Kämpfe im Laufe seines Lebens austrägt, bei mir ein einigermaßen friedvolles Nebeneinander entwickelt haben. Ich glaube, wenn man verschiedene Interessen hat, dann muss man sich im Laufe des Lebens entscheiden. Und nur den wenigsten ist es zuteil, dass sie eine friedliche Koexistenz zwischen diesen Wünschen, die man hat, und diesen Herausforderungen, die man dann auch bewältigen muss, nebeneinander her schaffen zu können. Und das ist mir bis zum heutigen Tag auch nicht immer ohne Stürze, ohne Probleme gelungen, aber bis zum heutigen Tag doch so, dass das gut nebeneinander realisierbar ist. Wobei zu unterschiedlichen Zeiten diese unterschiedlichen, wie Sie sagen, Professionen ihren Tribut zollen und sich in den Vordergrund stellen und die anderen dann auch zurücktreten müssen. Das ist also kein Kontinuum aller drei zu jeder Zeit nebeneinander.
Ja, das wirkt so ein bisschen so, wenn man die Sachen nebeneinander liegen hat sozusagen und sich vorstellt, Sie haben eigentlich einen Job, Sie leiten das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten, das füllt ja aus. Wann schreiben Sie das? Oder schreiben Sie das dann in Ferien? Oder wie funktioniert das?
Also ich muss dazu sagen, dass vieles im Kopf geschieht, allerdings natürlich nicht vieles im Kopf ausformuliert ist und dass ich im Laufe der Zeit profitieren konnte von meiner beruflichen Arbeit, insbesondere im Kommunikations- und im politischen Umfeld, das Handwerk des Schreibens und auch zuvor im Journalismus immer besser zu erlernen, sodass ich heutzutage eigentlich nur noch relativ wenige Anläufe brauche, um einen Text zu schreiben. Das ist recht mühsam gewesen, dadurch, dass es auch ein bisschen aus der Profession und auch autodidaktisch vonstatten ging. Ich also es nie handwerklich durch ein Volontariat erlernt habe, sondern mir selber beigebracht habe oder mir es auch habe beibringen lassen durch Leute, die mich begleitet und noch belehrt haben. Insofern kann ich viel im Kopf vorarbeiten und wenn ich mich dann hinsetze und schreibe, dann sitzen die meisten Sachen. Natürlich ist es keine Frage, dass das Ganze dann überarbeitet und auch lektoriert werden muss. Also ich ziehe auch professionelle Lektoren hinzu und bezahle die auch dafür. Aber das sind dann auch relativ professionelle, schnelle Vorgänge. Wenn das mal auf dem Tisch liegt, dann ist das zwar alles relativ rot, aber wenn man seinen Frieden damit gemacht hat, damit umgehen zu können, dann hilft auch das sehr schnell, Texte aufzustellen, die dann auch Bestand haben können. Vielleicht wie viele andere, die in der Kunst aktiv sind, hat so jeder seine Phase. Vor allem anfangs vermute ich, dass man sehr viel ausprobiert, was auch sein Gutes hat und viel scheitert, viel Ressourcen verbraucht, eigene Zeitressourcen, einige eigene Energieressourcen und dann für sich einen Modus finden muss. Und bei mir ist zum Glück der Modus der geworden, dass die Wesenszüge der Figuren, die entstehen bei mir im Kopf und auch ein bisschen im Herzen und sie entwickeln sich nicht auf dem Blatt Papier. Wenn ich mich an den Schreibtisch setze und zu schreiben beginne, um das abzuschließen, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, dann sind die Haltungen und die Gefühlswelten und Psychogramme der Personen eigentlich klar. Sicherlich gibt es auch mal eine Krise zwischendurch, eine Schreibe, dass ich dann feststelle, dass die Figur mit mir anfängt, Dinge zu machen und ich nicht mehr mit ihr. Und dann muss ich natürlich, aber das habe ich auch ein bisschen besser gelernt, gucken, wo lasse ich die, an welchem Punkt lasse ich die Figuren laufen und sie sich selber entwickeln, wo lasse ich sie zu ihrem Recht kommen und wo greife ich als Autor ein.
Die Antwort überrascht mich insofern, als das ja gerade zeitlich jedenfalls am Ende eines Prozesses ist, in dem Sie ein Erzählband geschrieben haben, wo ja ganz viele Figuren eigentlich eine Rolle spielen. Und wie sind die nach und nach entstanden, diese einzelnen Erzählungen? Weil bei einem Roman ist es ja praktisch eine Konstellation, die sich entwickelt. Und hier haben Sie, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, 10, 12 Erzählungen hintereinander in diesem Band über den Sizilienpark.
Also ich habe nicht den Plan gehabt, einen Erzählband zu schreiben. Ich habe nicht den Plan gehabt, für die Schublade oder für die Reserve verschiedene Erzählungen zu schreiben, sondern es ist ganz banal gewesen, dass ich zum einen nach dem dritten oder schon während des dritten Romans verspürt habe, jetzt muss etwas anderes kommen, ohne zu wissen, was es ist, ob es die Textform ist, ob es das Genre möglicherweise sogar ist. Das war mir nicht klar, aber ich wusste, es muss etwas anderes kommen. Und das zweite war schlichtweg die Bitte oder die Gelegenheit, bei einer Anthologie eine Kurzgeschichte beisteuern zu können. Und dann gab es den zweiten Moment in diese Richtung, sodass dann plötzlich zwei Geschichten da waren. Und ich dann recht nahtlos von der einen Gefühlswelt zur nächsten gelangt bin und auch dann ein paar Dinge im Alltag passiert sind, die ja diese Figuren, die so grob entstanden in meiner Gefühlswelt, dann auch befruchtet haben und gesagt haben, also hier ist eine Seele, in Anführungsstrichen, die in diese Figur hinein will. Und recht schnell war dann, weil noch das eine oder andere im Alltag szenisch so in meinem Kopf geblieben ist, war dann die Geschichte schnell rund.
Und die müssen ja zum Teil in jüngster Zeit entstanden sein, weil doch auffallend viel das Thema Corona zumindest mal am Rande mal ein bisschen mehr eine Rolle spielt.
Ja, also zwei Geschichten sind vor der Corona-Zeit entstanden und die anderen Geschichten während der Corona-Zeit. Und ich habe allerdings auch ein paar wenige Geschichten dort in dem Band, die während der Corona-Zeit entstanden sind, die aber ohne Corona auskommen. Das habe ich mir und den Figuren gegönnt, dass es nicht ständig um dieses Thema gehen muss.
Andreas van Hoven über das Entstehen seines Erzählbandes über den Sizilienpark. Gleich hören Sie daraus einen Ausschnitt. Davor aber ein kurzes Intermezzo mit dem Theolonius Monk Trio. Ask me now. Sozusagen eine Aufforderung an diese Sendung. Thank you. Sie hören die Bücherwelten auf Oldenburg 1. Heute musikalisch mit einem deutlichen Akzent beim Jazz und unserem Gast Andreas van Hoven. Der Oldenburger Autor hat in diesem Frühjahr einen Band mit Erzählungen herausgebracht. Eine davon heißt »Der Laden muss laufen«. Daraus hören Sie jetzt einen längeren Ausschnitt gelesen vom Autor.
»Du musst um 7.30 Uhr in der Praxis anrufen«, sage ich und lege das Smartphone auf den Beifahrersitz, weil der dunkle Wald am Ende der Straße naht. »Glaub mir, es bringt überhaupt nichts, wenn du mit Kim dort ohne Termin ankommst.« »Aber sie hat schon zweimal gebrochen.« »Es ist ein normaler Virus. Dr. Ballin wird dir auch nichts anderes erzählen als ich. Sie muss im Bett bleiben und viel trinken.« »Und wenn es was Schlimmes ist?« höre ich seine Stimme, die sich nicht beruhigen will, die mich zum zweiten Mal auf dem Weg zur Arbeit erreicht und das, obwohl wir vorhin alles besprochen hatten. »Es wird schon nichts sein, Christoph. Rotaviren oder Noroviren, wie jedes Jahr. Ein paar Tage und es geht ihr wieder besser. Vielleicht steckt sie uns an, dann sind wir wenigstens mal alle gemeinsam zu Hause. Es soll aber Fälle geben, in denen Corona auf den Magen schlägt und Durchfall verursacht.« »Es ist kein Corona, Christoph. Mein Gott, es fängt an zu regnen und du hast die Wischblätter immer noch nicht getauscht. Überall sind Schlieren und ich muss durch den Wald.« »Sie muss wieder kotzen«, ruft er und seine Stimme verstummt. Scheinbar eilt er Richtung Badezimmer. Ich schalte den Scheibenwischer auf die höchste Stufe, drossle das Tempo, der Regen prasselt lautstark auf die Karosserie. Und dann huscht ein großer Schatten vor mir über die Fahrbahn, verschwindet links im Unterholz. Es kracht, ich reiße das Steuer zurück in die Spur, trete die Bremse, spüre den Airbag im Gesicht und der Wagen steht plötzlich still, der Motor ist aus, mein Herz rast und der Nacken schmerzt und der Regen fällt hart auf den Wagen herab, als sei nichts geschehen. Die Scheibenwischer rotieren hektisch, doch ihre Blätter schieben kein reines Wasser über die Scheibe. Rechts vom Rand ziehen sie Blut bis zur Mitte der Windschutzscheibe, verteilen es ein ums andere Mal, verdünnen, verwässern das Blut Schlag für Schlag, als können sie die Zeit damit ein Stück zurückdrehen. Christoph ist wieder in der Leitung, aber mein Smartphone liegt irgendwo im Fußraum. »Ihr wird schon nichts passieren«, rufe ich. »Ihr wird schon nichts passieren.« Meine Hand gleitet zum Schalter der Warnblinkanlage. Ich drücke die Taste und steige aus, spüre den kalten Regen im Gesicht, gehe zum Heck und öffne die Klappe, krame eine Blinkleuchte aus dem Kofferraum. Schritt für Schritt gehe ich mit dem Warndreieck in der linken Hand und dem Blinklicht in der rechten weiter. Die Leuchte blitzt schon auf, obwohl ich mich nicht erinnern kann, den Schalter vorhin gedrückt zu haben. Erneut dringt der klagende Ruf durch den Wald und noch einmal, jetzt alle 3 Sekunden oder 4. Jedes Mal zucke ich zusammen, Kälte kriecht meinen Nacken hinab, Schweiß fließt mit dem Regen in meine Augen und lässt sie brennen. Ich ziehe den Schritt in die Länge, die Warnausrüstung baumelt in großen Schwüngen von meinen Händen und ich kann etwas sehen, einen schmutzig-braunen Haufen auf dem Asphalt, einen Körper. Ein Kopf liegt flach auf der Fahrbahn und der quälende Ruf schallt in den Wald. Ein junges Reh muss es sein, zu groß ist der Rumpf für einen Hasen, zu braun das Fell für einen Wildschwein. Sein Gesicht ist mir zugewandt, seine Augen hat es weit aufgerissen, und je näher ich komme, umso deutlicher sind seine Vorderläufe zu erkennen, verdreht und starr, beinahe aus den Schultern gerissen, und das Blut strömt ihm aus einer riesigen Wunde. Die Hinterläufe streckt das arme Tier immer wieder von sich, doch es tritt nur ins Leere. Nirgendwo auf dem Asphalt finden seine Hufe Halt, um sich abzustoßen. Plötzlich liegt es still vor mir da, in seiner ganzen Unschuld, seinem unendlichen Leid, dass ich, Marianne aus Hundlosen, Mutter einer 6-jährigen Tochter, Verkäuferin in einer kleinen Bäckerei auf dem überhasteten Weg zur Arbeit nach Oldenburg verursacht habe. Es scheint, als wolle mich das junge Reh fragen, warum ich ihm das angetan hätte, warum ich es vorzog zu telefonieren, anstatt auf die Straße zu blicken, ja, warum denn mein Drang, im Streit mit meinem Mann die Oberhand behalten und keinesfalls nachgeben zu wollen, jemals hätte wichtiger sein können, als sein ureigener Trieb, vom Wagen aufgeschreckt durch den Regen zu flüchten. »Sie müssen bitte entschuldigen, Frau Pape«, sage ich. »Heute haben wir leider keine Quarkwecken im Sortiment, auch keine Croissants. Unser Chef hat wegen der Corona-Krise entschieden, dass wir nicht mehr alle Backwaren anbieten.« »Dann nehme ich 2 Rosinenbrötchen, 3 Roggen und 2 einfache«, Frau Pape blickt mich seltsam an. »Rede ich Spanisch?« fragt sie. »Nein, nein. Entschuldigen Sie bitte. Ich war in Gedanken. Ich hatte vorhin einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit.« »Ich auch, wenn es Sie tröstet«, entgegnet sie und spielt dabei mit dem Autoschlüssel. »Verstehe«, sage ich und nehme eine Tüte, die Zange und greife in die Auslagen. Zuerst die Rosinenbrötchen, dann die Roggen. »Zwei Rosinen und drei Roggen«, sagt sie spitz. »Nicht umgekehrt. Und die Sorten bitte in getrennte Tüten. Wie jeden Morgen. Sie wissen doch, dass meine Tochter keine Rosinen verträgt. Da reichen Spuren aus und schon sitzen wir wieder in der Notaufnahme.« »Mama, so schlimm ist es gar nicht«, meint die Kleine, blickt mich verlegen an und ich lächle ihr zu. »Sonst sind Sie doch auch immer so aufmerksam«, setzt ihre Mutter nach. »Ihnen scheint ja nicht bloß ein Kaninchen vor die Haube gelaufen zu sein.« »Mama, ich mag das nicht.« »Jetzt sei still.« Ich linse unter dem Tresen her zu der Kleinen, schmunzle und sie strahlt, während ich das dritte Rosinenbrötchen zurück in die Auslage lege, die übrigen zwei in eine neue Tüte schiebe und dabei an die Lichter des Lasters im Regen denke, an den Fahrer, der aus dem Führerhaus sprang und zu mir eilte, nach meinem Befinden fragte und dann die Polizei rief. Er würde jetzt die Strecke sichern, erklärte er und nahm mir das Warndreieck aus der Hand und die Blinkleuchte, rannte los und ich schaute ihm nach, sah das Wasser unter seinen raumgreifenden Schritten zu allen Seiten spritzen. Am Anfang des Waldes blieb er stehen, stellte das Warndreieck auf und mir schauderte, weil das Reh erneut vor Angst und Schmerzen fiebte, dann mit den Hinterläufen zu schlagen begann und quälend über den Asphalt Richtung Graben robbte, ohne dass seine zerfetzten Vorderläufe dabei irgendwie helfen konnten. »Nein, das wissen Sie doch. Ich will den Bon überhaupt nicht haben. Was soll ich denn damit? Herrje, und das Wechselgeld haben Sie mir auch falsch rausgegeben.« Ich blicke Frau Pape an, während sie ihre Maske vom Gesicht streift und zu schnauben beginnt. »Was schauen Sie mich denn so an?« »Die Maske«, antworte ich. »Wie bitte?« »Sie müssen die Maske wieder aufsetzen. Meine Güte, jetzt stellen Sie sich bloß nicht so kleinlich an, vor allem, wenn Sie einen Fehler nach dem anderen machen.« »Eine Bildzeitung«, der alte Eckinger drängt sich dazwischen, legt eine Euromünze auf den Tisch, wedelt mit der Zeitung, die er sich vorne vom Stapel an der Fensterscheibe genommen hat. Eingereiht hat er sich scheinbar nicht in die Warteschlange, die mittlerweile bis zum Krankenhaus nebenan reicht. »Entschuldigen Sie bitte«, sagt eine junge, dunkelhäutige Frau hinter der Mutter. »Wer hat Sie denn gefragt?«, dreht sich Frau Pape zu ihr um. »Genau«, pflichtet Eckinger ihr bei. »Da müssen Sie schon ein bisschen häufiger kommen, aber Sie sind ja wohl nicht lange bei uns.« »Was soll das denn bitte heißen?«, sagt die elegante, schwarzhaarige Frau, deren Hautfarbe mir so erscheint, als habe sie Wurzeln in Indien oder Pakistan. »Das soll überhaupt nichts heißen«, mosert Eckinger und blickt mir in die Augen. »Kann ich jetzt bitte meine Bild mitnehmen, wie jeden Morgen?« »Sie können ruhig ein wenig warten«, entgegne ich. »Die junge Frau hatte eigentlich recht.« »Jetzt reicht's mir aber endlich«, wird Frau Pape lauter. »Ich bin hier nicht, um mir eine Hochzeitstorte zu bestellen, sondern ganz ordinäre Brötchen.« »Das ist noch lange kein Grund für diesen fremdenfeindlichen Unterton«, ruft irgendwer von draußen zu uns herein. Ich atme tief durch. »Ruhig bleiben, Marianne. Einfach deinen Job machen. Der Laden muss laufen.« Ich werfe also den Bon in den Papierkorb, zähle das Wechselgeld noch einmal durch und tausche den Cent gegen eine 2-Cent-Münze aus, versuche Frau Pape dabei freundlich anzulächeln. »Na, dann haben wir es ja endlich«, stichelt sie. »Hoffentlich wird das morgen früh nicht wieder so ein Staatsakt.« »Mami, ich will das nicht«, zupft die Kleine am Ärmel ihrer Mutter, aber die schüttelt sie ab, macht auf der Stelle kehrt und will bereits gehen, bleibt dann stehen. »Machen Sie bitte mal Platz«, die Inderin schüttelt den Kopf. »Wie bitte?« »Sie sind im Weg.« »Genau«, sagt der alte Eckinger, der Frau Pape folgen will. »Sie stehen im Weg, so viele Leute dürfen die außerdem gar nicht rein in den kleinen Laden. Und die Abstandslinien haben Sie wohl auch übersehen, oder?« »Aber Sie haben sich doch vorgedrängelt an mir und den anderen vorbei. Der Laden war schon voll. Eigentlich hätten Sie draußen warten müssen.« Während die Kunden vor mir weiter streiten, brummt mein Smartphone. Es ist Christoph, zum wiederholten Mal. Was kann ich ihm im Augenblick schon sagen? Eigentlich will er nur seine Unsicherheit bei mir abladen. Als sein Betrieb auf Kurzarbeit umstellte und er zu Hause saß, fing es an und erst recht, als sie ihn dann entließen. Entweder ist seine Laune schlecht oder er fragt mich ständig, was er im Haushalt oder für Kim tun kann, anstatt es einfach zu machen. Ich frage mich, wie er wohl an meiner Stelle reagiert hätte, als das junge Reh vor den Wagen sprang. Christoph ist ein guter Fahrer, ja, im Grunde auch kein schlechter Vater. Weiß Gott, vermutlich hätte er die Sache in die Hand genommen, auf der Landstraße und direkt die Polizei verständigt, sofort die Unfallstelle gesichert. Für Christoph hätte kein LKW-Fahrer die Geschicke in die Hand nehmen müssen. Vielleicht aber täusche ich mich. In großer Gefahr oder Not habe ich ihn nie erlebt. Keine Ahnung, ob er dann starr im Regen gestanden hätte wie ich, den LKW-Fahrer reden hört und das Reh immer wieder mit den Hinterläufen schlagen sieht, bis es mit letzter Kraft unter schlimmen Lauten den Randstreifen erreicht, halb in den Graben gleitet, sodass bloß die Hufe und Schenkel zu sehen bleiben. Wer weiß schon, ob jemand Christoph die Hände vor die Augen gehalten hätte, wie es der Fahrer zunächst bei mir versucht, als die Polizisten kurz die Lage aufgenommen hatten und einer der beiden dann nach dem Reh im Graben sah, dem Kollegen etwas zurief und darauf die Waffe aus seinem Holster nahm, zielte und abdrückte. Bis in den Laden hallt der Schuss nach, übertönt das Gezänk der Kunden, von denen einige mittlerweile die Schlange verlassen. Nur die fremdländisch anmutende Frau bleibt stehen, tritt näher an den Tresen und zupft an ihre Atemschutzmaske. Natürlich kann sie diesen Schuss nicht hören, den ich immerzu höre, und auch das klagende Fiepen des sterbenden Rehs keineswegs. Aber eventuell ja, hoffentlich bringt sie bessere Laune mit als der alte, notorisch rücksichtslose Eckinger oder die nörgelnde Kundin Pape, die an jedem Morgen etwas an mir auszusetzen hat. »Sie hätten ja mal was sagen können«, raunt mir die Inderin zu und scheint eine Antwort zu erwarten, doch ich bringe kein einziges Wort heraus. Die Geräusche der Unfallstelle schwirren durch meinen Kopf, vermischen sich mit den vergangenen Tiraden der Kunden. »Was ist denn mit Ihnen?«, will sie wissen. »Erst tun Sie überhaupt nichts gegen diesen rassistischen Unterton und dann machen Sie keine Anstalten, mich zu bedienen. Ist das hier üblich?« Ihre dunklen Augen gleichen jenen des Rehs. Doch ihre Botschaft ist nicht dieselbe. Und genau das würde ich der jungen Frau gerne sagen. Laut und deutlich möchte ich ihr zurufen, dass sie kein Recht besäße, vorschnell über mich, über mein Wesen und meine Einstellung zu urteilen. »Ja, genau«, ruft der Mann aus dem Hintergrund, der sich schon vorhin einmischte. »Sie hätten ruhig ein bisschen Zivilcourage zeigen können. Da muss man sich ernsthaft fragen, ob man hier weiter einkaufen will.« Während mein Handy erneut zu läuten beginnt und mir beinahe die Tränen in die Augen schießen, räuspere ich mich. »Was darf's denn sein, bitteschön? Mohn und Sesam wären heute im Angebot.«
Mögen Sie erläutern, was das Motiv war, diese Erzählung auszuwählen aus Ihrem neuesten Band?
Nun, zum einen ist es eine Erzählung, die nicht strikt durchgeht im Erzählstil, was die Zeit angeht und auch was die Frage angeht, mit inneren Monologen zu arbeiten, sondern sich stärker daran orientiert, was psychisch in dieser Person, in dieser Figur vorgeht und was wichtig ist, aus meiner Sicht als Autor für den Leser zu erfahren. Ich habe andere Geschichten geschrieben, die recht strikt durchgehen und Szene für Szene beschreiben, ohne Unterbrechung, ohne Auswahl, ohne Schnitt sozusagen. Das hier ist eine, die doch komprimiert an einem Vormittag im Leben einer Person, die uns heute so auf der Straße begegnen könnte oder im Alltag umgeben könnte, doch zuträgt und so komprimiert, dass es aus meiner Sicht eine gewisse Aussagekraft hat. Keine eindeutige, aber zumindest eine, die vielleicht den Leser begleitet in den Alltag und deswegen habe ich sie ausgewählt.
Der Laden muss laufen, nicht nur eine Corona-Geschichte von Andreas van Hoven und seine Begründung für die Auswahl. Darüber sprechen wir gleich noch weiter. Hier ist aber erst einmal das Miles Davis Quintett. So what? Thank you. das Miles Davis Quintett in den Bücherwelten auf Oldenburg 1. Gerade hat der Autor Andreas van Hoven eine der Erzählungen aus seinem jüngsten Buch vorgelesen, in dem immer wieder auch das Thema Corona eingeflochten ist. Darüber und über andere seiner Erzählungen habe ich weiter mit ihm gesprochen. Es fällt jetzt mittlerweile doch auf, weil wir ja alle mit diesem Thema beschäftigt sind und es in der Literatur eigentlich bisher wenig vorkommt. Und jetzt habe ich plötzlich ein Band, wo das an mehreren Stellen vorkommt. Es ist ja nirgends eine Geschichte, die Corona geprägt ist, aber sie spielt immer mit rein.
Also ich sagte ja, die Figuren sind befruchtet oder beseelt auch von den szenischen Ereignissen, die ich, vielleicht auch viele andere in ihrem Leben so in den letzten Monaten durchlaufen haben, wie bei der Geschichte mit der Bäckereiverkäuferin, dass dann die Kombination aus bestimmten alltäglichen Herausforderungen und einer übergeordneten Herausforderung dann manchmal Stilblüten treiben, die dann ja plastisch einem, wenn man dabei gewesen ist, im Kopf bleiben. Und als Autor frage ich mich dann manchmal, ist das ein Plateau, von dem aus etwas anderes transportiert werden kann? Diese Szene, diese eine Hauptszene oder markante Szene, die mir jetzt im Kopf geblieben ist. Und das prüfe ich dann innerlich ein bisschen, lasse es manchmal sacken ein paar Tage und irgendwann ist dann der innerliche Drang, das innere Gefühl da. Ja, es eignet sich als Plateau, um von dort aus über diese Figur etwas zu erzählen, was auch möglichst ohne Erklärungen, sondern rein erzählerisch funktioniert.
Aber Sie müssen ja auch recherchieren zum Teil. Ich war an manchen Stellen verblüfft, wie gut Sie sich auskennen. Also etwa wie man einen Tennisplatz da bearbeitet, das hätte ich zum Teil nicht gewusst. Und haben Sie das einfach da oder recherchieren Sie dann speziell dafür?
Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass das aus meiner eigenen Biografie dazugestoßen ist. Ich brauchte für die Geschichte einen Arbeitsort, der draußen ist, der körperlich sehr anstrengend ist, unter körperlicher Anstrengung dann auch in bestimmten Belastungssituationen Personen dazu verleiten kann, über die Stränge zu schlagen, aneinander zu geraten. Das hätten verschiedene Orte sein können. In dem Fall bot sich der Tennisplatz, der gebaut, überholt werden muss, an, weil ich selber so einige Phasen in meinem Leben hatte, in Studentenzeiten, in denen ich auf Tennisplätzen gearbeitet habe, in den Frühjahren. Das habe ich dann einfach erlaubt, mir da als Grundlage, als Bühne sozusagen dazu zu addieren.
Und fasziniert Sie das auch, weil es so ganz anders ist als das, was Sie jetzt, vermutlich jedenfalls, wie Sie jetzt arbeiten?
Zurück in eine doch mehr körperliche Welt dann einzutauchen? Ja, na klar. Mir geht es so, dass mich solche Phasen des Lebens stark geprägt haben. Nicht nur, weil es bodenständiger ist, handwerklicher ist, körperlicher ist, weil es einfach auch in einer bestimmten Lebensphase der Orientierung stattgefunden, sich bei mir in meinem Leben ereignet hat. Das sind Zeiten gewesen, in denen ich wenig Geld verdient habe, Orientierung gesucht habe und am Ende eigentlich sehr dankbar gewesen bin, dass ich überhaupt diese Struktur im Leben gehabt habe, neben dem Studium und auch den Verdienst gehabt habe, um meine Miete zu bezahlen. Also das prägt einen ja, ohne dass man das wirklich mitbekommt in dem Moment. Vielleicht verteufelt man solche Arbeit dann nach ein paar Wochen in damaliger Zeit, aber in der Rückschau, die natürlich auch einiges verklärt, ist das doch eine prägende Zeit für mich gewesen.
Kann man dann sagen, dass diese Erzählungen auch zum Teil sozusagen eine Rekapitulation oder eine Verarbeitung ihrer eigenen Erfahrungen oder ihrer eigenen Geschichte auch sind? Oder ist das zu hoch gegriffen?
Unser Gedächtnis ist unterliegt ja dynamischen Prozessen, wie man so schön sagt. Also keine Erinnerung ist eins zu eins, so wie sie sich real abgespielt hat, im Kopf abgespeichert und für immer da. Das heißt, immer wenn auch ich etwas aus meiner Vergangenheit hervorkrame, arbeite ich mit der Erinnerung und verkläre sie dabei, zum Guten oder zum Schlechten. Aber in dem Moment entsteht auch ein Substrat für mich in meiner Gegenwart. Also das macht etwas mit mir, wenn ich mich an früher erinnere und damit arbeite, dann gerade sogar literarisch. Ich ordne mich und vielleicht Figuren sind ja Projektionsflächen für Menschen, ein, auch in ihrer Bedeutung. Nicht nur für mein Leben, sondern vielleicht auch, ohne dass ich jetzt ganz hochgreifen will, auch in gesellschaftlicher Hinsicht, zumindest in ihrer Bedeutung für den Mikrokosmos meiner Gesellschaft, meines gesellschaftlichen Umfeldes, in dem ich mich damals bewegt habe und in dem ich mich auch heute bewege.
Und trotzdem haben Sie aber eigentlich nicht in dem Sinne eine Botschaft. Es gibt ja durchaus Literatur, die eine bestimmte Ausrichtung hat und eine bestimmte Zielrichtung hat. Das kommt bei mir zumindest nicht an.
Nein, das will ich auch gar nicht behaupten, dass ich eine zentrale oder mehrere zentrale Botschaften habe. Mein Versuch, mein literarischer Versuch ist der, anhand von Figuren, die wir so real in unserem direkten Umfeld erleben könnten, eine Ebene zu schaffen, auf der sich dann der Leser befasst mit der Situation dieser Figur, die doch möglichst real, möglichst plausibel sein soll. Das ist natürlich ein Stück weit Hoffnung, damit auch einen Nachdenkensprozess auszulösen. Also wenn mir das gelingt bei dem einen oder anderen Leser, dann habe ich meine Aufgabe ganz gut erfüllt. Dann kann ich sagen, ich habe tatsächlich für Leser geschrieben und eben nicht nur für mich selbst.
Und welche Bedeutung hat eigentlich in diesem Zusammenhang das, was an diesem Band ja auch auffällt, dass Oldenburg auch eine Rolle spielt? Ist das gewollt oder sind das Zufälle? Also im Titel, ich vermute, das ist der Sizilienplatz oder Sizilienpark in Oldenburg gemeint damit. Das gäbe es wahrscheinlich auch in anderen Städten. Aber und Oldenburg kommt ja immer wieder vor. Es scheint mir aber nicht nur ein bisschen Schmuck zu sein und es ist egal, es kann auch in einem anderen Ort spielen, sondern es hat eine Bedeutung.
Also ein Korsett zu wählen, innerhalb dessen eine Geschichte erzählt wird, ist mir persönlich schon sehr wichtig. Denn zumindest dieser grobe Begrenzungsrahmen zwingt mich auch dazu, biografisch bei diesen Figuren eher zu suchen, die Feinheiten herauszuarbeiten, als in das Große abzugleiten, um den Plot zu dramatisieren, indem die Figuren besonders erfolgreich sind, überaus erfolgreich sind oder besonders vom Leben gebeutelt sind. Indem ich solch ein geografisches Korsett wähle, beschränke ich mich, wenn denn die Figuren realistisch sein sollen, natürlich auch auf eine Gesellschaft, in der nicht alles vorkommt oder zumindest nicht alles in gleicher Häufigkeit vorkommt. Das zwingt mich ein bisschen dazu, dann eben mit den Figuren stärker zu arbeiten, als dass ich völligen Freilauf als Autor hätte. Also insofern war es schon von daher, das war auch bei den anderen Büchern eigentlich immer so in gewisser Hinsicht der Fall, war es ein Korsett, was ich mir auferlegt habe in der Hoffnung, dass es mich weiterbringt, schreiberisch. Und natürlich ist es auch eine Frage gewesen, schreibe ich über den Ort, an dem ich mich momentan befinde, oder mache ich genau das Gegenteil? Das ist ja ein ewiges Spiel in der Literatur und in verschiedenen literarischen Biografien einiger Künstler findet man ja auch teilweise über die Jahrzehnte völlig gegenteilige Aussagen dazu. Also dass Personen sagen, Schriftsteller sagen, ich darf nicht an dem Ort sein, an dem ich schreibe. Ich muss eher entfernen, brauche eine Entfernung, und dass sie dann 20 Jahre später in einem bestimmten Moment bei einem bestimmten Stoff zum gegenteiligen Ergebnis kommen. Und hier war es für mich dann der Ort zu sagen, an dem ich in dem Moment lebe, schreibe ich auch und schreibe über potenzielle Menschen, die hier leben könnten.
Die Figuren aus den Erzählungen und die Stadt, in der sie angesiedelt sind. Oldenburg ist dem Schriftsteller Andreas van Hoven ganz wichtig. Auf dem Klappentext seines letzten Buches spitzt er das noch einmal zu, indem er das Liebenswerte an Oldenburg hervorhebt und vor dem Hintergrund seine Erzählungen als eine Hommage an jene Bürger einer Stadt beschreibt, die es nicht oder nicht mehr in die örtliche Zeitung schaffen. Und hier sind François Salk und Vincent Peyrani, Tanguillot. Thank you. François Salk und Vincent Perani in den Bücherwelten. Zu Gast ist heute der Journalist und Autor Andreas van Hoven aus Oldenburg. Bisher haben wir im Wesentlichen über seine Kurzgeschichten gesprochen. Ich habe ihn deshalb noch nach seinen Romanen und übrigen Werken gefragt, die es auch noch gibt.
Die Romane sind davor entstanden und der erste Roman, der spielte tatsächlich an einem Ort in Berlin, an dem ich zu der Zeit auch gelebt habe. Also ähnlich wie jetzt bei dem Sizilienpark, in einer Stadt über Figuren zu schreiben, in der ich auch selber lebe. Allerdings war es so, dass das dann damals nicht veröffentlicht wurde aus unterschiedlichen Gründen und ich es erst sehr viel später veröffentlicht habe, sodass ich schon lange nicht mehr in Berlin wohnte. Insofern war die Distanz da. Das zweite Buch spielt auch, ist auch in der Distanz verfasst worden und das dritte ist zu großen Teilen auch in der Distanz verfasst worden, wobei da familiäre Verbindungen dadurch dazu geführt haben, dass ich teilweise auch an den Orten war zu dem Zeitpunkt und dann eigentlich zwar nicht vor Ort schreibend, aber dann zurückgekehrt bin mit neuem Material. Also hier, das ist schon eine Ausnahmesituation, dass ich erstmals bewusst gesagt habe, ich schreibe an dem Ort und über den Ort und über potenzielle Figuren, während ich dort lebe.
Aber die Bücher sind alle jetzt erschienen in diesem, was man Book on Demand nennt. Warum oder haben Sie versucht, das auch in andere Verlage, die anders publizieren, unterzubringen? Oder ja. Welche Rolle spielt das?
Ja, also ich hatte ja gerade den ersten Roman Stadt der Platanen erwähnt. Das ist eine Geschichte, die ich schon Ende der 1990er Jahre versucht habe, nachdem ich sie fertiggestellt hatte, an Verlage zu bringen und hatte damals auch eigentlich das große Glück, bei einer sehr namhaften Literaturagentur eine ganze Zeit lang untergekommen zu sein. Allerdings hat es am Ende dann nicht geschafft. Das Buch lag bei zwei großen, sehr großen Publikumsverlagen auf dem Tisch bei den Lektoren mit der Empfehlung dieser doch mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschen Literaturagenturen zählenden Agentur. Und es hat am Ende nicht geklappt und danach gab es bei mir biografische andere Entwicklungen, sodass dann das Schreiben ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und ich habe es dann nochmal versucht, 10 Jahre später mit diesem dann überarbeiteten Stoff, bei dem zweiten auch und bei dem dritten auch. Und da muss man dem Markt schon realistisch begegnen, dass man den eigenen Eckdaten nach nicht mehr zu denjenigen zählt, die ein solcher Markt primär pusht, weil er dann die Möglichkeit für sich sieht, was heißt der Markt, aber der jeweilige Verlag, auch Gewinne damit zu erzielen. Denn das ist ganz klar erklärtes Ziel von Verlagen. Sie müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, sie müssen ihre Kosten bezahlen und sie müssen auch ihre Position auf dem Buchmarkt behalten. Also da können sie sich in der Regel nur alle Jubeljahre mal literarische Experimente leisten. Und das heißt in der Regel, dass es jüngere Autorinnen und Autoren sein müssen. Dann gibt es bestimmte Trends. Manche sind länger, manche sind etwas kurzfristiger. Sei es, dass es bestimmte geschlechterspezifische Literatur ist, sei es, dass es bestimmte festival Genres sind, in die ich alle so nicht reingehöre. Und natürlich auch mal vor der Überlegung gestanden habe, ob ich jetzt bei mir grundsätzlich etwas in der Schreiberei an der Schreiberei ändern will. Bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es so bleiben soll, wobei ich natürlich an meiner Technik auch arbeite und mich hinterfragen lasse, aber dass ich jetzt nicht auf eine bestimmte Sachliteratur umstelle, ins Science-Fiction-Genre gehe oder Familienliteratur schreibe oder sagen wir mal irgendein Spezifikum meines Lebens, sei es krankheitsbedingt oder dergleichen, in Anführungsstrichen ausschlachte. Das soll jetzt wirklich nicht so negativ gemeint sein, wie das Verb das suggeriert, um darauf dann etwas Vermarktbares hinzuproduzieren. Sowas müsste man schon machen. Man muss eigentlich sehr gezielt vorgehen, um im Markt überhaupt eine Chance zu haben. Und das habe ich in der Art und Weise nicht getan. Und dann musste ich natürlich, um darauf zurückzukommen, einen Weg für mich finden. Und da gibt es dann, wenn man in den Publikumsverlagen nicht unterkommen kann unter diesen Bedingungen, eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder drei. Eine Möglichkeit ist, man entscheidet sich dafür, nur für sich selber zu schreiben und es nicht zu veröffentlichen. Das kam für mich nicht in Frage. Die zweite Möglichkeit ist, dass man zu Druckkostenzuschussverlagen geht. Das schied dann nach langen Überlegungen für mich aus, weil ich dann auch nur halb bis annähernd das Ziel erreicht hätte, in einem Verlag unterzukommen, der sich für einen entschieden hat, weil er mit diesem Stoff Geld verdienen kann und es dafür als wert empfindet. Selber aber trotzdem mich in eine gewisse Abhängigkeit bringe, also dann auch künstlerisch nicht mehr so frei bin. Und dann ist es am Ende eben der Print-on-Demand-Verlag, in dem Fall Books-on-Demand gewesen, der mir die Distributionsmöglichkeiten und Anschlussmöglichkeiten über den Grosso-Handel an die einzelnen Buchhandlungen bietet, in voller Größenordnung mittlerweile. Allerdings natürlich nicht eben den Empfehlungs- und Qualitätssiegelcharakter, den die entsprechenden Publikumsverlage suggerieren. So dass ich dann, was Marketing und dergleichen angeht, vollkommen auf mich allein gestellt bleibe. Was aber nicht schlimm ist. Aber es schlägt sich halt in den Verkaufszahlen entsprechend nieder oder nicht nieder.
Ja. Aber Sie würden sagen, Sie haben Erfolg durchaus mit diesen Büchern.
Das kann man sagen. Also das insofern ein Erfolg da ist, all dieweil ich von vielen Menschen, die mich überhaupt nicht kennen, Rückmeldungen bekommen, dass sie mein Buch gelesen haben und sie sogar dazu bereit sind, das öffentlich kundzutun, ohne dass sie dafür einen finanziellen oder anderweitigen großen Vorteil bekommen würden, außer dass sie ihnen vielleicht das Leseexemplar überstellt bekommen, aber eben aus freiem Willen, völlig freiem Willen heraus sagen, ja, ich finde dieses gut Buch, weil, und dann noch ein bisschen was dazu schreiben und das sogar öffentlich kundtun. Mhm. Das ist ein Erfolg.
Ja, das hört sich so an, ja. Ich habe an einer Stelle etwas gefunden, einen Titel für dieses Jahr, alles ringsum Sichtbare, und habe das aber nicht gefunden. Das mag an mir liegen. Ist das was im Werden begriffen ist, oder was ist damit?
Das ist erschienen im letzten März. Ach so. Im letzten März. Ist allerdings ein bisschen untergegangen. Wie vielen anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist die Corona-Krise mir auch dazwischen gekommen. Das ist, glaube ich, am 20. März 2020 erschienen, also sprich eine Woche, bevor die Buchhandlungen geschlossen haben, dann für mehrere 4 Wochen oder 5 Wochen. Und das ist gerade die sensible Phase. Also in der Zeit muss man Zeitungsberichte haben, man muss in den Auslagen der Sortimente sein, sodass dann die Händler, wenn mal ein Buch gekauft wird, dann auch nachbestellen, die Bücher dann für die Laufkundschaft sichtbar sind und mal zugreift im Buchladen. Und all das fiel für viele Schriftsteller weg, so auch für mich. Und deswegen ist das ein bisschen untergegangen.
Aber was ist das für ein Buch? Das macht mich jetzt doch neugierig.
Na, das ist ein Roman, ein Familienroman, ein Generationenroman, der in der Jetztzeit spielt, aber ein Rückblick auch auf die letzten Kriegsjahre oder das letzte Kriegsjahr einer Flüchtlingsfamilie in Ostpreußen zurückwirft. Wobei die Gegenwartsfiguren, also die primären Figuren, die Hauptfiguren, zwei unterschiedlichen Familienzweigen oder Zweigen entstammen, die sich in den Kriegswirren getrennt haben. Die eine Familie ist nach Amerika ausgewandert, die andere ist hier in Deutschland geblieben und durch ein Erbe kommen sie wieder zwangsweise zusammen. Und es ergeben sich einige Verwicklungen persönlicher Art und Weise, finanzieller Art und Weise und dann auch Rückschauen auf Dinge, die in dieser Familie noch geklärt werden müssen, weil es mindestens ein dunkles Geheimnis gibt. Und am Ende ist die Hauptfrage dieses Buches allerdings, wie diese beiden Hauptfiguren miteinander leben wollen. Mit amerikanischem Hintergrund, mit deutschem Hintergrund, gerade wenn die Frage ansteht, eine Familie zu gründen, wenn man international beruflich aufgestellt ist, für welches Land entscheidet man sich eigentlich? Und will das Ende nicht vorwegnehmen, aber es geht sicherlich auch ein bisschen darum, gegeneinander zu halten, wie die Menschen damals oder auch Fluchtsituationen in der Gegenwart auf der Welt im Widerstreit eigentlich auch stehen zu den Wahlmöglichkeiten, die man, gerade wenn man so zu den in Anführungsstrichen High Potentials gehört beruflich, im Widerstreit stehen zu den Schwierigkeiten, die sich. Aber das mag der Leser dann selber beurteilen, also das Urteil fälle ich als Autor nicht.
Und sind Sie denn auch dabei, was Neues zu schreiben? Oder machen Sie jetzt erstmal eine Pause?
Also momentan gibt es da ja noch eine Nebenbaustelle, sich an einer Musikproduktion. Ich habe immer auch Musik gemacht und mit einer Oldenburger Sängerin zusammen, die allerdings jetzt schon seit einiger Zeit in Berlin lebt und dort arbeitet, produzieren wir drei Pop-Rock-Songs, die so in einem halben Jahr etwa rauskommen sollen. Und für ein weiteres Buch gibt es so ein paar Grundgedanken und es gibt einen Titel und auch ein Grundgefühl. Der Titel soll heißen »Wir werden wachsen«. Es wird sicherlich keine vernichtende Postwachstumskritik werden, aber es wird auch sicherlich keine Jubelarie auf den unendlichen Fortschritt sein. Aber das Ganze, wie ich das bislang in meinen Texten immer so gemacht habe, auch runtergebrochen auf nahbare Figuren, die im eigenen realen Umfeld auch so neben einem auftauchen können.
Mhm. Und darauf müssen wir noch ein bisschen warten.
Ja, bestimmt 2 Jahre, wenn nicht 2,5.
Oh je. Okay, danke schön. Der Oldenburger Journalist und Schriftsteller Andreas van Hoven im Gespräch. Ich nenne ihn noch die Titel seiner Bücher. Der Band mit Erzählungen, über den wir gesprochen haben, hat den Titel Über dem Sizilienpark. Wenn Sie Spaß daran haben, Oldenburger Orten und Originalen auch in der Literatur zu begegnen, dem Sizilienplatz, Leffersegg oder dem Drögenhasen und dazu noch Menschen mit ihren Alltagsproblemen, dann kann ich Ihnen diesen kleinen Band ans Herz legen. Weitere Werke des Autors sind zum Beispiel schon im letzten Jahr erschienen. Das ist der Roman »Alles ringsum Sichtbare«. Und schon einige Jahre davor sind entstanden die Romane »Klangkörper« und »Stadt der Platanen«. Sie alle sind veröffentlicht bei Books on Demand in Norderstedt, zu bestellen in jeder guten Buchhandlung. Damit gehen die heutigen Bücherwelten zu Ende. Wir hören uns wieder am ersten Freitag im September. Dann ist Thema das Antiquariatbuch dabei, das aus der Ofener Straße wegzieht. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Kleinspin. Tschüss, machen Sie es gut und hier ist noch John Coltrane.